Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFBE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Ja, nahezu jede fünfte Leitungskraft, die von verletzendem Verhalten berichten kann. Das ist doch ein starker Hinweis darauf, dass es in sehr, sehr vielen pädagogischen Einrichtungen vorkommt und dass es damit ein Thema ist, wo wir die Fachkräfte und die Einrichtungen dann natürlich auch unterstützen müssen.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Verletzendes Verhalten in der Kita. Erkennen, verstehen und gemeinsam verhindern. Aus vorangegangenen Podcast-Folgen wissen wir, dass verletzendes Verhalten in Kitas vielfältige Formen annehmen kann. Und selbst ein von der Fachkraft beabsichtigtes, feinfühliges Verhalten kann sich für ein Kind als ein Übergriff herausstellen. Ja, Fehler passieren. Die Herausforderung liegt vielmehr darin, mit diesen eigenen Fehlern oder auch den Beobachtungen gut umzugehen. Statt mit dem erhobenen Zeigefinger vorzugehen, benötigen wir für die Praxis einen gelingenden Gesprächsrahmen und ein Miteinander, durch das weitere Grenzüberschreitungen verhindert werden. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Professorin Regina Remsberger-Kehm zu einem Gespräch eingeladen. Frau Remsberger-Kehm ist Sozialpädagogin und Erziehungswissenschaftlerin. Sie lehrt und forscht als Professorin für frühkindliche Bildung an der Hochschule Fulda. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind die Fachkraft-Kind-Interaktion, Begleitung von Bildungsprozessen von Kindern, die Kinderrechte und der Kinderschutz sowie die Qualitätsentwicklung in der frühen Bildung. Und viele kennen sie sicherlich auch durch den Begriff der sensitiven Responsivität. Im Jahr 2022 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Astrid Boll das Buch »Verletzendes Verhalten in Kitas«. Das Buch basiert auf ihrer gemeinsamen explorativen Studie. In dieser haben sie verschiedene Formen, Umgangsweisen, Ursachen und Handlungserfordernisse von verletzendem Verhalten in Kitas aus der Perspektive der Fachkräfte erforscht und im anschließenden Werk »Verantwortlich handeln« erläutern sie praxisnah, wie verletzendes Verhalten in der Kita gemeinsam verhindert werden kann. Herzlich willkommen, Frau Regina Remsberger-Kehm.
Hallo, Frau Hohmann.
Ja, ich würde vorschlagen, wir starten gleich und mit der ersten Frage, sei denn, es gibt noch etwas, was Sie zu Ihrer Person ergänzen möchten?
Vielleicht den kleinen Hinweis, weil Sie gerade Astrid Boll erwähnt haben. Astrid Boll und ich waren, bevor wir jetzt an anderen Standorten tätig waren, gemeinsam tätig an der Hochschule in Koblenz. Und dieses gemeinsame Arbeiten zusammen und auch mit den Studierenden hat uns überhaupt erst zu unserer Studie zum verletzenden Verhalten gebracht. Es waren sozusagen die Studierenden an der Hochschule in Koblenz, die allesamt in der pädagogischen Praxis tätig sind, die uns in den Veranstaltungen und Seminaren darauf aufmerksam gemacht haben, dass feinfühliges Verhalten im pädagogischen Alltag manchmal schwierig ist umzusetzen und dass sie auch Schwierigkeiten damit haben, wenn sie verletzendes Verhalten gegenüber Kindern beobachten und sie einfach nicht wissen, wie spreche ich das bei den Kolleginnen und Kollegen an. Also das war sozusagen der Ausgangspunkt unserer Studie und wir waren so ja teilweise auch betroffen durch das, was uns die Studierenden berichtet haben, dass wir gesagt haben, wenn wir darum wissen, was uns die Studierenden aus der Praxis erzählen, welche große Not sie selber haben und welche schwierige Auswirkungen vielleicht dann auch das Interaktionsverhalten auf die Kinder hat, dann müssen wir einfach dranbleiben, dann müssen wir was tun und wir schauen uns das einfach näher an, was passiert.
Ja, also schon vorweg, ne, wie ist diese Studie überhaupt entstanden? Also es war wirklich aus dem Feld heraus, aus der Praxis, dass Sie gemerkt haben, okay, hier ist wirklich so ein Bedarf, da nochmal genauer hinzuschauen.
Ja, und uns war es besonders wichtig, die Fachkräfte selber zu hören, also ihnen ein offenes Ohr zu schenken, sie berichten zu lassen, aufmerksam zu sein, weil uns das die besten Anknüpfungspunkte gibt, die Fachkräfte auch letztendlich unterstützen zu können. Das war uns ein ganz großes Anliegen und deshalb haben wir gesagt, so schwierig diese Thematik auch ist, so sensibel, wir müssen das einfach angehen und wir wollen den Fachkräften Gehör verschaffen.
Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein? Ist es so gravierend? Sind so viele vielfältige Verletzungsformen vorzufinden in der Praxis?
Was wir positiv feststellen, ist, dass dieses anfängliche Tabuthema, und wenn wir uns rückerinnern, vor ein paar Jahren sprachen Jörg Maywald und auch Anne-Dore Brengel davon, dass über diese Thematik, und Jörg Maywald hat es, glaube ich, einmal so ausgedrückt, eine Kultur des Verschweigens herrscht. Davon sind wir, glaube ich, wirklich weg momentan. Und es hat eine große Entwicklung stattgefunden innerhalb der letzten 1-2 Jahre und auch der letzten Monate. Also wir sehen eine große Offenheit für diese Thematik. Interessanterweise auch in den Veranstaltungen, die wir mit den Fachkräften haben, dass diese Schwere zwar da ist, aber auch abnimmt, wenn man sich traut, miteinander zu reden. Also wir merken auch in den Veranstaltungen, dass die Fachkräfte zu uns kommen, dass sie sich öffnen, dass sie ganz natürlich davon berichten, auch uns passiert es. Und auch wir als Wissenschaftlerinnen, die wir ja nicht nur Wissenschaftlerinnen sind, sondern auch Mütter und Familien haben, Freunde haben, selber eingestehen, auch uns passiert verletzendes Verhalten in unserem privaten Alltag. Das nimmt dieser Thematik die Schwere. Also das ist das, was wir sehr positiv beobachten und wo wir merken, ja, es gibt ein großes Gehör dafür bei den Fachkräften selbst und zunehmend glücklicherweise auch in der Öffentlichkeit. Je mehr man darüber spricht, umso mehr hört man natürlich auch darüber, was passiert im pädagogischen Alltag. Und wir können bezüglich dieser unterschiedlichen Formen des verletzenden Verhaltens noch wenig darüber sagen, was liegt denn jetzt eigentlich in welcher Intensität vor. Aber es gibt Untersuchungen, an denen wir auch beteiligt waren, in der beispielsweise Leitungskräfte befragt worden sind, wie und welche Formen des verletzenden Verhaltens beobachten Sie denn eigentlich im pädagogischen Alltag bei den Kolleginnen und Kollegen? Und da zeigte sich in dieser Studie aus dem Jahr 2021, es sind nahezu jede fünfte, nahezu jede fünfte Leitungskraft, die von verletzendem Verhalten berichten kann. Das ist doch ein starker Hinweis darauf, dass es in sehr, sehr vielen pädagogischen Einrichtungen vorkommt. Und dass es damit ein Thema ist, wo wir die Fachkräfte und die Einrichtungen dann natürlich auch unterstützen müssen.
Und ich fand jetzt gerade den Eingang auch nochmal so bestärkend zu sagen, ja, es ist eine ganz positive Entwicklung, statt jetzt gleich mit den großen Zahlen zu lauern, weil wenn wir uns beispielsweise auch die Intakt-Studie angucken, da habe ich mich beispielsweise auch erst gefreut, innerlich gedacht, ach, ungefähr 70% sind neutral bzw. bestärkend, was aber dann auch bedeutet, dass ungefähr ein Viertel der Interaktionen dies eben nicht sind. Und dann aber zu schauen, wie können wir in ein Boot steigen, ne? Wie können wir gemeinsam daran etwas verändern, statt zu sagen, okay, dir passiert das, das darf so nicht sein und schau selber, wie du damit zurechtkommst, sondern wir wollen gucken, was können wir verändern. Und das erlebe ich in Ihrer Arbeit noch in Ihren Büchern sehr stark, diesen Fokus. Wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass es sich zu feinfühligen Interaktionen entwickeln kann?
Genau. Und das sehen wir tatsächlich auch im Dialog mit den Fachkräften, dass es um dieses Gemeinsame auch geht. Die Fachkräfte wollen sich untereinander unterstützen. Sie wollen aufmerksam füreinander sein, unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen. Es geht ja auch bei verletzendem Verhalten darum, dass man vielleicht auch unterschiedliche Erziehungsvorstellungen hat, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie interagiere ich denn ganz konkret mit einem Kind. Und wenn wir da besser hinhören und da versuchen, den anderen zu verstehen, welches auch die Hintergründe für das Handeln der Kolleginnen und Kollegen sind, dann kann ich auch in einer Situation ganz anders auf die Kolleginnen und Kollegen eingehen. Also dieses stärkere Hinhören, dieses größere Verständnis füreinander führt dazu, und das ist der große Wunsch der Fachkräfte, der in unserer Studie ganz deutlich zum Ausdruck kam, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, wir wollen uns gegenseitig entlasten, aber wir wollen auch eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit. Eine Fachkraft hat es einmal so ausgedrückt, dass sie gesagt hat, ich möchte Schwächen und Fehler auch eingestehen können, ohne, und das sagten sie eingangs in unserem Podcast, ohne dass jemand mit erhobenem Zeigefinger dasteht und mich dafür verurteilt. Und das ist eigentlich Konsens unter den Fachkräften, und das ist etwas, an dem wir sehr, sehr gut ansetzen können.
Bevor wir schauen, und das ist ja Ihr zweites Werk, Verantwortlich handeln, also wie das gelingen kann, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen auf die erste Studie zum verletzenden Verhalten in Kitas. Dort beschreiben Sie die Mikro-, Makro- und Spiralgewalt. Können Sie in Kürze darstellen, was es mit den Begrifflichkeiten auf sich hat, was sich dahinter verbirgt?
Ja, also mit den Begrifflichkeiten ist es tatsächlich nahezu paradox. Wir haben im Vorfeld unserer Studie, Astrid Boll und ich, uns sehr lange darüber unterhalten, wie nennen wir das Kind sozusagen beim Namen, auch ohne die Fachkräfte zu verletzen und ohne verurteilend zu sein. Und da ist ja der Begriff der Gewalt schwierig, weil er auch mit einer Absicht verbunden sein kann. Und das ist natürlich eine Frage, können wir Fachkräften, wenn sie sich verletzend verhalten, eine Absicht unterstellen? Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig zu sagen und vielleicht auch gar nicht zu beantworten. Deshalb wollten wir den Begriff der Gewalt vermeiden. Und das Paradoxe war, dass als die Fachkräfte begannen, uns von verletzenden Verhaltensweisen zu berichten, sie manchmal selber den Begriff der Gewalt verwendet haben. Es gab eine Fachkraft, die gesagt hat, es gibt eine Mikrogewalt, es ist tatsächlich ein O-Ton aus unserer Studie und sie versteht darunter ganz feine, ganz subtile Formen des verletzenden Verhaltens. Also wenn man die Nase rümpft, die Augen rollt, wenn man gar nicht erkennt, dass ein Kind ein bestimmtes Bedürfnis hat und beispielsweise getröstet werden muss, da sagt sie, das ist eigentlich schon oder kann schon verletzend für ein Kind sein. Es kann aber auch, und das fasst sie auch unter dieser Mikrogewalt, verletzend für ein Kind sein, wenn eine Kollegin, ein Kollege, der dieses Verhalten beobachtet, nicht reagiert, wenn er sozusagen wegschaut und nichts sagt in diesem Moment. Auch da wird das Kind alleine gelassen und erlebt sozusagen nochmal eine Verletzung neben dieser eigentlich verletzenden Interaktion. Das vielleicht zu Mikrogewalt. Und wir haben gesagt, okay, wir haben diesen Begriff genannt bekommen von den Fachkräften und wir sehen in den Schilderungen, es gibt sozusagen auch ein Gegenbeispiel oder nochmal eine Steigerung. Das haben wir mit Makrogewalt bezeichnet. Und während Mikrogewalt ja so sehr fein und auch schwierig zu erkennen ist, ist das, was sich hinter Makrogewalt in Anführungszeichen verbirgt, ganz deutlich nach außen erkennbar. Also Kinder werden angeschrien, die Fachkräfte werden sehr laut im Umgang, sie werden vielleicht auch körperlich, halten die Kinder fest, zwingen sie zum Essen, zum Schlafen und so weiter. Also wirklich deutliche Formen der Verletzung, die damit verbunden sind, dass Kindern, und so sagen es die Fachkräfte, ich habe ja gesagt, da muss man abgewogen mit umgehen, aber manche Fachkräfte haben uns zurückgespiegelt, manchmal wird Kindern auch bewusst Angst gemacht. Also Angst wird als Mittel eingesetzt, um Kinder zu irgendetwas zu bewegen. Und das sieht man bei dieser Form des verletzenden Verhaltens. Interessanter ist vielleicht noch dieser Aspekt, Sie haben es angesprochen, Frau Hohmann, der Spiralgewalt. Und es zeigt sich jetzt auch im Nachgang, wir haben uns auch Reaktionen von Kindern auf verletzendes Verhalten angeschaut, dass gerade diese Spiralgewalt entscheidend ist in einer Interaktion. Also manches mag vielleicht im ganz Kleinen beginnen, und schaukelt sich dann aber so weit hoch, dass sich die Fachkraft in dem Moment nicht mehr zu helfen weiß. Also wenn ein Kind sich nicht beruhigen lässt, wenn das Kind selbst immer lauter wird und die Fachkraft in dem Moment keine Möglichkeiten sieht, aus dieser Situation rauszukommen, dann können natürlich Situationen auch eskalieren. Und man sieht an dieser Schilderung, dass es verschiedene Wege gibt, einzugreifen, da verletzendes Verhalten in diesem ganz, ganz Kleinen beginnen kann. Also wenn wir hier schon aufmerksam sind aufeinander und gucken, dann hätten wir die Möglichkeit, sehr früh zu intervenieren und eine Kollegin rauszuholen aus einer Situation. Es ist schwierig auf der einen Seite, ja, auch zu erkennen und zu beschreiben, aber auf der anderen Seite ist es eine Chance, weil wir uns so frühzeitig auch unterstützen können, wenn wir eine hohe Sensibilität für diese Situation haben.
Und was ich auch lesen durfte, wenn sich die Gewalt und bei dieser Makrogewalt, ich glaube, da können wir gar nicht mehr von verletzendem Verhalten sprechen, sondern das, was Sie da an Beispielen beschrieben haben aus der Praxis, tut beim Lesen halb, also schon richtig weh, ne? Da läuft es einem manchmal so ein bisschen den Rücken runter. Das die Fachkräfte, die das beobachten, wenn es dann schon zu sehr zugespitzt ist, wenn die Spiralgewalt, wie Sie es gerade beschrieben haben, schon sich so hochgeschaukelt hat, dass das Eingreifen da manchmal noch schwerer fällt, als frühzeitiger einzugreifen, weil man mit so einer Ohnmacht und mit so einer Betroffenheit daneben steht.
Das ist richtig und das ist auch eine der wirklich zentralen Erkenntnisse unserer ersten Studie. Es war etwas, was wir vorher gar nicht beabsichtigt haben, nachzufragen, aber in den Schilderungen der Fachkräfte ist deutlich geworden und es überrascht nicht im Nachgang, dass wenn verletzendes Verhalten passiert, ob man es ausübt oder beobachtet, dass dahinter nicht nur auf Seiten des Kindes, sondern auch auf Seiten der Fachkräfte wirklich eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Empfindungen steckt. Und Sie haben das angesprochen, das Größte und Wichtigste, was eine Situation beeinflusst, ist die Ohnmacht der Fachkräfte, die sie in dem Moment empfinden. Ohnmacht bedeutet, hilflos zu sein, nicht zu wissen, was soll ich denn überhaupt sagen, was soll ich überhaupt machen, förmlich erstarrt zu sein. Das beschreiben die Fachkräfte, dass sie das auch körperlich spüren, dass sie sich wie in die Ecke getrieben fühlen, dass sie gar nicht wissen, wie kann und soll ich denn hier überhaupt etwas sagen. Das steht im Mittelpunkt dieser Interaktionssituationen. Und dann ist das ja nicht die alleinige Empfindung. Das ist auch diese Verzweiflung und die Trauer darüber, was passiert eigentlich mit dem Kind. Also dieses Mitgefühl mit den Kindern, dass man es gar nicht fassen kann, was in dem Moment eigentlich passiert. Dann spielt Angst eine Rolle. Was passiert, wenn ich eingreife? Was passiert, wenn ich gerade das nicht tue? Also was passiert dann weiter mit dem Kind? Und auch die Angst davor, wenn gehandelt wird, hat es irgendwelche Konsequenzen und Auswirkungen für mich? Also bin ich Einzelkämpferin, Einzelkämpfer in der Einrichtung oder habe ich einen Rückhalt im Team oder auch durch die Leitung, sodass ich in dem, was ich hier gerade mache, auch unterstützt werde? Und das führt bei den Fachkräften dazu, dass sie, und das sagt eine Fachkraft auch im O-Ton, dass sie denken oder so empfinden, es ist eigentlich wie eine Gratwanderung. Ich stehe an einer Weggabelung und ich weiß nicht, gehe ich links, gehe ich rechts, was soll ich jetzt eigentlich in dem Moment machen? Das ist ein Hin- und Hergerissensein und nicht wissen, ja, handle ich jetzt oder schweige ich lieber? Und das sehen wir auch in den Umgangsformen, dass zwischen diesen beiden Wegen eigentlich entschieden werden muss. Mache ich was oder mache ich nichts? Und dann spielt Scham eine Rolle. Also ich schäme mich dafür, was passiert. Ich würde mich dafür schämen, wenn ich mich selber verletzend verhalte. Aber ich möchte auch die Kollegin, den Kollegen in dem Moment nicht beschämen, wenn ich ihn raushole aus einer Situation oder anspreche auf ein Verhalten. Also es braucht dafür auch Worte. Also und das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, ich bin so gefangen in diesen Emotionen, in dieser Situation, dann wäre ja erst der zweite Schritt, jetzt muss ich auch noch Worte dafür finden, wie kann ich denn die Kollegin und den Kollegen ansprechen. Also es ist letztendlich eine ganz, ganz schwierige Situation, die bewältigt werden muss und die vielleicht auch geübt werden muss, zu bewältigen. Das hat man nicht von Anfang an als Handlungsrepertoire zur Verfügung.
Sie haben gerade auch die Kinder angesprochen. Die spielen natürlich eine ganz entscheidende Rolle, auch bei uns Fachkräften, die sich damit einfühlen. Was können Sie darüber sagen, wie reagieren Kinder auf verletzendes Verhalten in diesen Situationen? Sie sagten, haben Sie auch ein bisschen hingeschaut?
Ja, wir haben da jetzt noch mal näher hingeschaut. Der Hintergrund war, dass wir aus dieser bundesweiten Leitungsbefragung so vieles an qualitativen Daten hatten, wirklich hunderte Szenenbeschreibungen von verletzendem Verhalten aus Perspektive der Leitungskräfte. Wenn ich daran denke, spüre ich selber auch, wie erschüttert wir waren, Astrid Boll und ich, als wir diese Berichte gelesen haben. Was man aber sehr deutlich sieht, und darauf zielt ja Ihre Frage, dass wir erkennen können, wie reagieren die Kinder auf verletzendes Verhalten und das war uns auch wiederum nicht sofort bewusst, was passiert eigentlich, bevor eine Situation eskaliert. Und das war total spannend, sich das anzuschauen. Wenn man auf die Reaktionen von Kindern guckt, auf verletzendes Verhalten, dann sind manche Kinder sehr laut und deutlich. Also die weinen, sie schreien. Manche Fachkräfte oder Leitungskräfte haben gesagt, manche weinen so lange oder schreien so laut, dass sie sich übergeben müssen. Also ein ganz deutliches Zeichen nach außen, dass auch andere sehen müssen, hier läuft gerade etwas ganz grundsätzlich schief. Und dann gibt es aber andere Kinder, die eher in sich gekehrt reagieren, die eingeschüchtert sind, die schockiert sind, die nach außen verängstigt und traurig wirken, auch unangenehm berührt, wenn sie vorgeführt werden. Szenen des Vorführens sind ganz häufig in Schlüsselsituationen des pädagogischen Alltags, die Kinder haben in den Augen der Fachkräfte nicht, sage ich jetzt auch wieder mit Anführungsstrichen, nicht ordentlich gegessen. Sie haben eingenässt, eingekotet. Das sind Situationen, in denen Kinder auch vorgeführt werden. Und das sieht man den Kindern an, so beschreiben es die Leitungskräfte, dass sie dann tatsächlich unangenehm berührt sind. Manche flüchten aus dieser Situation, also rennen weg, oder man sieht, dass sie sich irgendwie verschließen. Das sind Reaktionen, die man beobachten kann. Ich habe es angesprochen, das Interessante ist eigentlich das, was passiert eigentlich davor. Und das mag jetzt vielleicht auch erstmal schlimm wirken auf der einen Seite, bietet auf der anderen Seite aber auch wieder diese große Möglichkeit, in der Qualifizierung, in der Fort- und Weiterbildung genau da hinzugucken. Also es deutet sich an, dass die Fachkräfte vor der Eskalation einer Situation Bedürfnisse und Signale von Kindern entweder gar nicht erst wahrnehmen oder nicht richtig deuten. Und das zeigt sich bei den Kindern darin, dass sie einen deutlichen Widerstand leisten, dass sie bockig wirken, so, das sind jetzt alles O-Töne der Leitungskräfte aus den Berichten, dass sie vermeintlich stören in Situationen, dass sie Regeln verletzen. Also wenn Kinder beim Essen aufstehen, um der vorbeifahrenden Müllabfuhr nachzugucken, dann wird sowas beispielsweise als Regelverletzung verstanden. Wenn sich Kinder streiten oder wütend sind, dann ist das natürlich auch etwas, was die Fachkräfte auch tatsächlich stören kann im pädagogischen Alltag. Es geht aber auch darum, dass Bedürfnisse von Kindern in diesen Situationen tatsächlich nicht erkannt werden. Und es gab Schilderungen, häufig auch aus dem Bereich der Krippen, also der U3-Kinder, dass Kinder oder dass es Kindern schwerfällt, morgens in die Einrichtung zu kommen, dass sie weinen, wenn sie in die Einrichtung kommen, dass sie sich schwer von ihren Eltern trennen. Und dass Kinder in solchen Situationen, und das muss man leider auch sagen, dann isoliert werden in dem Moment. Also dass sie beispielsweise im Bad sich im Bad aufhalten sollen, damit niemand das Weinen hört, damit das Weinen niemanden stört, oder dass ihnen das Weinen in dem Moment nicht gestattet wird, also sie aufgefordert werden, aufzuhören zu weinen. Das sind Schilderungen, die wir in dem Moment hören. Oder auch, dass müde Krippenkinder beim Essen, dass ihnen etwas runterfällt. Es gab ein Beispiel, da hat sich dann die Fachkraft in dieses runtergeworfene Essen reingesetzt, was natürlich unglücklich ist in dieser Situation. Aber das Kind wird dafür sanktioniert und bestraft, weggesetzt, vom Essen ausgeschlossen. Das sind Schilderungen, die wir von den Leitungskräften dann hören. Ich merke, wie schlimm ich gerade solche Schilderungen selber empfinde. Aber wie gesagt, wenn man es umkehrt, sehen wir die Notwendigkeit, auf was wir gucken müssen. Also dieses Gespür zu entwickeln, was brauchen denn Kinder, wie äußern sie ihre Bedürfnisse, wie werden Fachkräfte dazu in die Lage versetzt, zu erkennen, in dem Moment, das Krippenkind, was in dem Moment nicht mehr ordentlich ist, ist vielleicht auch einfach müde und schafft das in dem Moment nicht mehr, braucht eine Unterstützung oder es muss einem ganz anderen Bedürfnis des Kindes in dem Moment nachgegangen werden. Also wir sehen hier sehr genau, wo muss man denn eigentlich ansetzen? Und das ist das Positive im Umkehrschluss, was wir in dem Moment auch lernen können. Vielleicht noch ein Signal von Kindern vor diesem verletzenden Verhalten. Das wurde nicht so häufig genannt, aber wir haben es dennoch rausgearbeitet und haben es bezeichnet mit der Ablehnung des Kindes. Also es kann auch passieren, dass pädagogische Fachkräfte Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Eltern haben, dass sie sich darüber ärgern, dass Kinder zu spät in die Kita gebracht werden, dass sie vielleicht mit den Anforderungen, mit den Erziehungsstilen der Eltern nicht einverstanden sind. Und auch das wird an die Kinder zurückgespiegelt. Und es wird gesagt, auch das sind O-Töne, ich mag und kann mich nicht mit dem Kind beschäftigen, weil ich es einfach nicht leiden kann. Oder es wird im Beisein von anderen Kindern zu dem Kind gesagt, niemand soll mit dir spielen, weil du ganz schmutzige Finger hast und Fingernägel hast. Die anderen Kinder sollen bitte nichts anfassen, was du angefasst hast. Also auch diese Berichte bekommen wir zu hören.
Ich spüre auch beim Hören so eine dolle Betroffenheit und habe auch gerade an meiner Körperspannung gemerkt, wie meine Schultern sich nach oben ziehen und gleichzeitig, so wie Sie es auch beschreiben, ist es so wichtig und wertvoll, um eben genau da anzusetzen und zu schauen, wie können wir denn Fachkräfte befähigen, stärken, dass das aufhört, weil ein Gesetz ist natürlich unheimlich wichtig und an das können wir auch immer wieder erinnern, aber in diesen Situationen der Überforderung hilft es uns ja nur bedingt. Mhm. Und ich selbst bin ja auch sehr viel in der Fort- und Weiterbildung für Fachkräfte, was Verhalten angeht, welches Fachkräfte herausfordert, also gemeinsam durch die Wut, Aggression verstehen. Und ich merke auch immer wieder, wie gut es Fachkräften tut, in der Regel nach solchen Workshop zu schauen, ah, okay, das will das Kind mir sagen. Also dieses Verständnis, diese Brücke zu bauen und wirklich sich hineinzufühlen und durch die Augen des Kindes zu blicken. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer, entscheidender Gelingungsfaktor, wie wir diese Situation minimieren können, indem Fachkräfte einfach auch entwicklungspsychologisch immer wieder auf den neueren Stand geholt werden, sich wieder zurückerinnern. Ich sage auch immer gerne, so wie der Erste-Hilfe-Kurs, der regelmäßig Pflicht ist, finde ich, muss es immer wieder verpflichtend sein, sich mit dem Entwicklungsstand der Kinder auseinanderzusetzen, um da wieder diese Barriere, die ich manchmal sehe, zu verringern, zu verkleinern. Ja, weil meine nächste Frage wäre eigentlich die gewesen, welche Ursachen könnte es geben, dass es zu solch Grenzsituationen kommt? Einige wurden hiermit schon ganz klar benannt. Und ja.
Ja, also wir können es eigentlich, wenn man es versucht zu clustern, in zwei Kategorien fassen. Das eine sind persönliche und berufsbiografische Ursachen, die Fachkräfte in unserer ersten Studie berichtet haben, dass sie selber schlechte Erfahrungen in ihrer eigenen Erziehung gemacht haben, als sie Kind waren, das aber vielleicht auch noch zu wenig reflektieren konnten. Das ist ein Punkt, der darunter fällt. Dann können es natürlich auch, und das müssen wir mit Blick auf die heutige Situation in den Kindertageseinrichtungen heute nochmal besonders in den Blick nehmen, also auch aktuell ganz akut belastende Lebenssituationen für die Fachkräfte, einmal privat, aber dann auch in den Einrichtungen. Und dann fällt unter diese Kategorie auch, welches Verständnis haben wir denn von Erziehung? Wie möchten wir Kinder erziehen? Welches Bild vom Kind haben wir? Und wie zeigt sich das dann in der ganz konkreten Interaktion? Und da sehen wir, dass das manchmal sehr weit auseinandergeht. Und auch da brauchen pädagogische Fachkräfte in den Teams eine Unterstützung, um das moderiert und reflektiert angehen zu können, weil das ist nicht leicht, darüber zu sprechen, wenn so sehr unterschiedliche Erziehungsvorstellungen vorliegen. Die zweite Kategorie sind strukturelle Ursachen, die von den Fachkräften benannt werden. Und das wissen wir alle, wie schwierig die Situation in den pädagogischen Einrichtungen ist, wie hoch der Fachkräftemangel ist, wie belastet die Fachkräfte sind. Also auch das sind Faktoren, die verletzende Verhaltensweisen begünstigen. Und dann haben wir aber auch, und das müssen wir, wenn wir diese Thematik weiter betrachten, noch viel stärker mit in den Blick nehmen, ist die Qualität der Leitung und auch die Qualität des Trägers. Weil ein Team selbst kann diese Thematik nicht für sich isoliert bearbeiten. Es braucht hier eine ganz starke Leitung, die das Team unterstützt, die das Team trägt, und auch die Leitung schafft es nicht alleine. Sie braucht Rahmenbedingungen seitens des Trägers, einen Rückhalt seitens des Trägers. Sie braucht vielleicht auch Unterstützung von Fachberatung, von Fortbildung, von Supervision und so weiter. Also das wird alleine auf dieser Ebene, so groß die Offenheit der Fachkräfte dafür ist, wird es nicht funktionieren. Und wir sehen gerade diese weiteren Akteurinnen und Akteure im System Kita da tatsächlich auch in einer Verantwortung. Und manchmal ist es schwierig zu vermitteln. Also vor allem, wenn man mit externen Akteurinnen und Akteuren spricht, wenn es überhaupt dazu kommt, da das Bewusstsein für dieses Gravierende in der Thematik zu schaffen. Weil ich glaube, auch dort gibt es unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung, die vielleicht auch viele Jahre begründet liegen. In dem Sinne, naja, das hat uns als Kind vielleicht auch nicht geschadet. Und da ist es eine Frage, inwiefern wird es überhaupt pädagogisch diskutiert? Und ich denke mir an der Stelle immer, ja, wie kann man weiterkommen? Und man kann vielleicht auch dann weiterkommen, wenn wir versuchen, uns zu überlegen, was wäre, wenn es mein Kind wäre? Also wenn man sich diese Situation anhört, die die Fachkräfte schildern, und dann tatsächlich diesen persönlichen Bezug herstellen und sich wirklich fragen, ja, was ist, wenn das mein Kind wäre an der Stelle, dem das passiert? Möchte ich das? Möchte ich, dass mein Kind geschimpft wird, wenn es einnässt beim Schlafen, wenn es ausgezogen wird vor den anderen, wenn es aufgefordert wird, sich neue Sachen aus dem Korb zu nehmen und dann vielleicht vor lauter Angst und Schreck nochmal einlässt. Das sind alle Schilderungen, die wir gehört haben. Und sich dann zu überlegen, ja, was ist, wenn es mein Kind wäre? Das müssten wir uns, glaube ich, viel, viel eher überlegen. Und hinzu kommt noch dieser eine Punkt, den habe ich vorhin nicht mehr genannt, den hatten Sie angesprochen. Ja, es braucht dieses, ja, man muss sich hineinversetzen in die Bedürfnisse der Kinder und auch diese entwicklungspsychologischen Erkenntnisse zur Verfügung stellen oder auffrischen. Wir denken, es braucht vielleicht noch ein Schrittchen davor, also dass wir uns selber in die Situation hineinversetzen, wo wir ganz persönlich verletzt werden. Wenn uns jemand anschreien würde, wenn uns jemand vor der versammelten Gruppe sagen würde, naja, das war jetzt aber hier nicht gerade so klasse, was du da zum Ausdruck gebracht hast. Wie geht es uns denn dabei, wenn uns verletzendes Verhalten widerfährt? Und wir sehen in der Arbeit mit den pädagogischen Fachkräften, dass das was auslöst. Also wir kommen bei dieser Thematik nicht umhin, uns auch mit eigenen Empfindungen auseinanderzusetzen. Und ja, das ist schwer und das ist natürlich auch belastend, aber das Schöne dabei ist, ja, wir lernen uns anders kennen, wir uns selber und dann aber auch die Leute, die hier gerade zusammen zu dieser Thematik arbeiten. Und das ist das, was wir versuchen, auch momentan in der pädagogischen Praxis, in der Arbeit mit derzeit 25 Kindertageseinrichtungen in einem Präventionsprogramm. Das ist, was wir versuchen. Und wir sehen, dass das auf ganz fruchtbaren Boden fällt.
Wow. Also Sie sagten ja gerade, wie würde es mir gehen, wenn es mein Kind betrifft? Wie würde es mir gehen, wenn ich jetzt an dieser Situation wäre? Und ich würde sogar noch eine Frage hinzufügen. Wie ging es mir als Kind, als ich das erfahren habe? Und ich kann mir vorstellen, dass genau dieser Schmerzpunkt auch etwas ist, wo wir manchmal anfangen, oh, da muss ich eher einen Riegel vorschieben und diesen leicht zu lösen, um sich der Chance, ne, es birgt ja eine ganz große Chance in sich, diese Kraft auch zu nutzen. Also ich merke, es macht was mit mir, ganz persönlich macht es ganz, ganz viel mit mir. Und ich weiß, dass ich für Krippenerfahrung sammeln musste, die mich eher bestärken, eben da genauer hinzugucken und andere Fachkräfte zu befähigen und zu begleiten, dass wir gemeinsam etwas daran ändern, aus diesem Schmerz heraus. Ich würde gerne noch die letzten wenigen Minuten dafür nutzen, um nochmal genauer hinzuschauen, was können wir denn tun, weil es war jetzt schon sehr, sehr schwer. Es ist ein schweres Thema. Und in Ihrem aktuellen Buch Verantwortlich Handeln liegt der Fokus ja ganz klar darin, wie können wir das gemeinsam verhindern? Und da sind so praktische Tools und so ganz, ja, es ist so ein ganz, wie ich finde, sehr praktisches Buch, um wirklich auch anzusetzen und Ideen zu bekommen. Ja, es ist jetzt schwer. Wir haben vielleicht nicht so viel Zeit. Unser Träger gibt uns vielleicht jetzt auch nur ein oder zwei Teamtage, um sich mit dem Kinderschutzkonzept auseinanderzusetzen. Also wir wissen, ne, die Rahmenbedingungen sind, wie sie sind. Und wir wollen ja losrudern. Wir wollen ja was verändern. Ja. Da vielleicht noch einen kleinen Blick. Was können wir tun, wenn ich jetzt an diesem Scheideweg stehe und was verändern möchte?
Ich möchte da auch nochmal den Blick auf diese positive Seite werfen. Und ich hatte ja eingangs geschildert, diese Bandbreite an verletzendem Verhalten ist so groß, aber sie fängt ja auch im ganz, ganz Kleinen an. Und wenn man sich das bildlich vorstellt und man hat vielleicht so eine Skala und auf der rechten Seite ist das verletzende Verhalten, vielleicht auch das stark verletzende Verhalten, aber wir können auch ganz links gucken. Wir können ganz links hingucken, wo ist denn mein Verhalten eigentlich feinfühlig? Wo gelingt der positive und wertschätzende und achtsame Umgang mit den Kindern? Und auch das gucken wir in diesem Buch an. Also es geht nicht nur darum, sich mit schwierigen Situationen zu befassen, sondern auch bei sich selber zu beobachten und dann aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen zu beobachten, ja, wo gelingt dieser feinfühlige Umgang? Wie ist der gekennzeichnet? Wie können wir untereinander uns eine Rückmeldung geben, wie wir wirken in diesen Interaktionen, auf denen oder in denen wir gut und feinfühlig auf Kinder reagieren? Was löst es bei Kindern aus? Was sehen wir in den Gesichtern, in der Körperhaltung, in der Mimik und Gestik der Kinder? Aber was sehen wir denn auch bei uns? Und was spüren wir auch bei uns, wenn eine Interaktion gelingt? Ich hatte das seinerzeit in dem Büchlein zur sensitiven Responsivität so beschrieben, weil man es hat beobachten können. Also Erzieherinnen und Kinder sind wie in einem Flow miteinander, wo sie sich gegenseitig anregen und es sind einfach wunderbare Interaktionen und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Diese Thematik hängt so eng miteinander zusammen und wir können gerade dieses linke Ende der Skala, die ich gerade beschrieben habe, das können wir und müssen wir stärken. Das ist auch das, was die Fachkräfte uns in der Studie zurückgemeldet haben. Wir brauchen ein stärkeres Gefühl dafür, was sind die Bedürfnisse, was sind die Signale der Kinder, wie können wir sie erkennen? Und dann gibt's, Sie haben es ja angesprochen, so ganz praktische Übungen, was ist beispielsweise oder was sehen wir in einem ABC des wertschätzenden Verhaltens, wie können wir das ausbuchstabieren, wie können wir das auch rückmelden? Also könnten wir vielleicht auch nur für uns einen Brief an die Kollegin schreiben, um das uns überhaupt erstmal vor Augen zu führen. Können und wollen wir das, was wir aufgeschrieben haben, auch miteinander teilen im Team? Also Sie sehen, das sind so ganz kleine Schritte, die man gehen kann und wo man auch untereinander drauf achten muss, wie weit kann und möchte ich denn jetzt in dieser Situation? Und man hat auch ein Verständnis dafür, dass die eine Kollegin oder der andere Kollege vielleicht diesen weiteren Schritt in dem Moment noch gar nicht machen kann. Aber wir können diese ersten Schritte gemeinsam tatsächlich angehen. Und wenn wir das lesen, es macht so glücklich zu sehen, da gelingt es uns gut. Und die Situation hat auch positive Auswirkungen auf die Fachkraft, auf das Kind, aber auch auf die Kindergruppe, weil man einfach viel entspannter und glücklicher durch den Alltag geht. Das ist, wo wir grundsätzlich in diesem Buch und auch in der Praxis dran ansetzen. Und das macht uns auch so hoffnungsvoll, weil wir sehen, es funktioniert und brauchen da aber Mitstreiter, wie ich vorhin schon ansprach, durch die Leitung, durch die Fachberatung, durch die Träger, die den Teams überhaupt die Gelegenheit geben, da Zeit dazu dafür zu finden und sich gemeinsam hinzusetzen und das anzuschauen. Und dann ist der Grundstein gelegt.
Ja, für einen, ne, wir lächeln gleich auch, also wer es sehen könnte, das ist eine ganz andere Interaktion, die wir dann finden, die wir eingehen und eine ganz andere Dynamik, die wir auch ausstrahlen. Und das spüren natürlich die Kinder auch immens, wenn es uns gut geht, also auch die Stressoren, ne, der Fachkräfte ganz doll in den Blick gerückt werden.
Das ist richtig, Frau Hohmann. Ja.
Frau Rendsberger-Kiem, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könnten, welche wäre das abschließend?
Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, lassen Sie uns gemeinsam hingucken auf dieses feinfühlige Miteinander. Natürlich im Umgang mit den Kindern, das muss und sollte der Kern unseres pädagogischen Handelns sein, dieses Feingefühl in der Interaktion mit dem Kind. Und das schlagen Astrid Boll und ich in diesem neuen Buch auch vor, es dabei nicht bewenden zu lassen, sondern wirklich feinfühlig aufeinander zu gucken, im gesamten Team wahrzunehmen, wann jemand Unterstützung braucht und das sozusagen ausströmen zu lassen in die Organisation Kita, weil diesen feinfühligen Umgang, den braucht es dann auch mit der Leitung, mit dem Träger und ja, mit dem Umfeld, mit den Eltern, die auch in dieser Kita sind, also Feinfühligkeit stärken vom Kind aus und dann in die Einrichtung übertragen. Das wäre unser großer Wunsch.
Ja, feinfühlig mit allen und auch mit sich selbst, ne? Auch ein Stück genau. Mit sich selbst. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Frau Hohmann.
Vielen Dank.